Ja, nach den Siegen und nach den Freudenstunden, die das Volk Israel so in den Berichten, die wir davor betrachtet haben, diese Berichte sagen uns davon. Wir sprachen letztes Mal darüber von einem Freudenfest, wo praktisch der Bund mit Gott nochmal erneuert wurde, wo Segen und Fluch nochmal wiederholt wurden, wo das Gesetz nochmal in den Stein gemeißelt wurde. Jakob sagte davon, das müsste Tage, Wochen gedauert haben. Und ich glaube, eine andere Stelle spricht davon, dass es ein Freudenfest war. Ja, das war etwas, ein absoluter Höhepunkt im Volk Israel, in der Eroberung des Landes. So, und jetzt kommen wir zum Kapitel 9. Ich probiere mal, ob die Technik funktioniert. Irgendwas kommt da? Okay, wir probieren es, soweit es möglich ist. Jetzt kommen wir zum Kapitel 9. Und hier merken wir, dass das Volk Israel wieder in eine Situation kommt, die Vertrauen benötigt, wo eine Nähe zu Gott benötigt, wo Weisheit gebraucht wird und wie sie diese Situation gemeistert haben. Ich würde vorschlagen, wir lesen einfach diesen Text, Josua Kapitel 9, die ersten Verse. Da heißt es: Und es geschah, als alle Könige es hörten, die jenseits des Jordan waren, auf dem Gebirge und in der Niederung und an der ganzen Küste des großen Meeres in Richtung zum Libanon hin, nämlich die Hethiter und die Amoriter und die Kanaaniter, die Persiter, die Heviter und die Jebusiter, da versammelten sie sich allesamt und einmütig gegen Josua und gegen Israel zu kämpfen. So, irgendwie erkennt man da gar nichts. Das müsste eine Karte sein. Okay, ich kann es nicht erklären. Das ist die Technik, da mache ich mal schwarz. Sieht man es nicht. Auf der Karte sollte es zu sehen sein, wie die Feldzüge Josuas mit seinem Volk bis jetzt ausgesehen haben. Die sind ja so ziemlich Mitte des Landes reingekommen, über den Jordan gezogen und somit die Mitte und den Süden des Landes, sozusagen die wichtigen Städte, haben sie erobert. Und in dieser Situation, in dieser Zeit geschieht diese Begebenheit. Und wir lesen jetzt einfach weiter ab Vers 3. Die Bewohner von Gibeon aber hatten gehört, was Josua in Jericho und Ai getan hatte. Da handelten sie, auch sie, mit List und gingen und verstellten sich als Boten. Sie nahmen abgenutzte Säcke für ihre Esel und abgenutzte, zerrissene und geflickte Weinschläuche, sowie abgenutzte, geflickte Schuhe an ihre Füße und zogen abgenutzte Kleidung an. Und das gesamte Brot ihrer Wegzehrung war vertrocknet und zu Brotkrümeln geworden. Und sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal. Sie gingen zu Josua ins Lager nach Gilgal. Oh, doch, die ist doch erschienen, das ist ja schön. Braucht das so lange, bis es aufgebaut wird? Okay. Ist jetzt wieder weg? Okay, jetzt ist da. Wir probieren es. Gut, ist zu schlecht erkennen, dann blätter ich einmal zurück. Es ging um diese Gegend, ungefähr hier sind sie über den Jordan gegangen und diese Städte hier unten erobert. Bethel und Ai, die liegen ungefähr hier Das waren so die letzten Städte, die sie erobert hatten. Und die Stadt oder der Ort Gilgal liegt ganz in der Nähe am Jordan. Und wir haben ja gehört, dass das der Ort war, wo das Volk sich immer wieder zurückgezogen hat. Und da haben die sozusagen Kraft getankt für die nächsten Feldzüge. Da wurde auch der Bund erneuert, die Beschneidung und so weiter. Gilgal war der Ort des Rückzugs, der Ort, wo man Kraft getankt hatte. Okay, dann lesen wir weiter. Genau, diese Menschen aus Gibeon, die kamen mit List nach Gilgal, da wo das Volk Israel sich versammelte, und sagten zu den Männern von Israel: Aus einem fernen Land kommen wir. Nun denn, schließt mit uns einen Bund. Da sagten die Männer von Israel zu den Hevitern: Vielleicht wohnst du in meiner Mitte. Und wie könnte ich da mit dir einen Bund schließen? Sie sagten zu Josua: Deine Knechte sind wir. Und Josua sagte zu ihnen: Wer seid ihr und woher kommt ihr? Und sie sagten zu ihm: Aus einem sehr fernen Land sind deine Knechte gekommen, um des Namens des Herrn deines Gottes willen. Denn wir haben die Kunde von ihm vernommen, alles, was er in Ägypten tat, und alles, was er den beiden Königen der Amoriter tat, die jenseits des Jordan waren, Sihon, dem König von Heschbon, und Og, dem König von Bashan, der zu Ashtaroth wohnte. Da sagten unsere Ältesten und alle Bewohner unseres Landes zu uns: Nehmt Wegzehrung auf den Weg und geht ihnen entgegen. Und sagt zu ihnen: Eure Knechte sind wir. Nun denn, schließt mit uns einen Bund. Da ist unser Brot. Noch warm haben wir es als zur Wegzehrung aus unseren Häusern mitgenommen, am Tag, als wir auszogen, um zu euch zu gehen. Und nun siehe, es ist vertrocknet und zu Brotkrümeln geworden. Und diese Weinschläuche, die neu waren, als wir sie füllten, siehe, sie sind zerrissen. Und diese unsere Kleider und unsere Schuhe sind abgenutzt von dem sehr langen Weg. Da nahmen die Männer von ihrer Wegzehrung. Den Mund des Herrn aber befragten sie nicht. Und Josua machte Frieden mit ihnen und schloss mit ihnen einen Bund, sie am Leben zu lassen. Und die Fürsten der Gemeinde schworen ihnen. Sehr interessante Begebenheit mit sehr vielen Facetten, sehr viel Spannung, sehr viele Details werden da beschrieben in dieser Begebenheit. Oh, schade, der Text ist sehr schlecht zu sehen. Ja, gut, das werde ich und wird wahrscheinlich keiner lesen können. Ich versuche, den nochmal aufzuschlagen. 5. Mose 20. Da wollte ich... Gut, ich werde das jetzt nicht im Detail lesen, ich sage es mit eigenen Worten. In diesem Abschnitt sagt Gott zum Volk, bevor sie in das Land kamen, bevor sie das in das Land einzogen, sagt Gott zu ihnen, dass sie, wenn sie an diese Völker kommen, an das Land, das Gott ihnen geben sollte, dann sollten die den Völkern, die fern von ihnen sind, sollten sie Frieden vorschlagen und ihnen Frieden anbieten. Und wenn sie darauf eingehen, dann somit mit ihnen Frieden schließen. Aber dann wird ausdrücklich betont, aber es werden nicht die Völker gemeint, von denen wir immer wieder im Buch Josua lesen. Und unter anderem steht auch sehr ausdrücklich, sind da die Heviter geneint. Dieses Volk, aus dem die Menschen aus dieser Stadt Gibeon kamen. Mit diesen Völkern sollte Israel auf keinen Fall einen Bund schließen, sollte Israel auf keinen Fall Frieden eingehen. Nochmal betont ist, mit denen, die fernleben, aber nicht diese Völker und nicht die Heviter. Gut, dann müssen wir zwischendurch mal uns ein paar Bilder nur angucken. Dann wollte ich das hier nochmal zeigen. Wir sehen das jetzt nicht, aber die Städte der Heviter und die Stadt, die Stadt Gibeon, von der wir hier lasen, diese Städte lagen auch in diesem Gebiet, ganz in der Nähe von der Stadt Ai und ganz in der Nähe von der Stadt Bethel, und auch Jerusalem ist gar nicht weit entfernt. Diese Städte, dieses Gebiet der Gibeoniter lag mitten in Israel, mittendrin. Und sie gehörten auf keinen Fall zu den Völkern, wo Gott zu Israel sagte, dass Israel ihnen Frieden anbieten sollte. Aber nun ist die Situation geschehen und wir lesen weiter bis Vers 17. Und das geschah nach Ablauf von 3 Tagen, nachdem sie den Bund mit ihnen geschlossen hatten, da hörten sie, dass jene aus ihrer Nähe waren und mitten unter ihnen wohnten. Da brachten die Söhne Israel auf und kamen zu ihren Städten am 3. Tag. Ihre Städte aber waren Gibeon, Kephira, Beeroth, Kirjat, Jearim. Das waren die Städte, die ich schon vorhin gesagt habe, die hier mitten in diesem Gebiet liegen. Und wenn wir weiterlesen, dann wird die Stadt Gibeon oder dieses Gebiet von diesen 5 Städten in Kapitel 10 folgendermaßen geschrieben. Und hier heißt es, Kapitel 10, Vers 2, denn Gibeon war eine große Stadt, wie eine der Königsstädte. Ja, sie war größer als Ai und alle seine Männer waren Krieger. Das war eine große Stadt, eine Königsstadt. Und diese Stadt ergibt sich, diese Stadt schließt Frieden mit Israel. Und das werden wir später lesen, was das für eine Folge hatte für die Völker in der Umgebung. Vielleicht noch mal ein paar Bilder, wenn das klappt. In dieser Bibelstelle wird das noch mal betont. Gut, ich kann es jetzt auch nicht lesen. Tut mir leid, da habe ich noch zu wenig Erfahrung mit. Es wird betont, da lesen wir das Wort Hevita, dass die auf jeden Fall auch zu den gehörten, die, mit denen kein Bund geschlossen werden sollte. Und das ist jetzt die Umgebung von Gibeon, von dieser Stadt, deren Männer alles Helden waren. Es war eine große, befestigte Stadt. Das ist das Gibeon von heute. Ich habe im Lexikon ein paar Bilder gefunden. Es ist zum Beispiel gefunden worden ein Brunnen, der diese Stadt mit Wasser versorgt. Das fand ich sehr interessant, wollte ich euch einfach zeigen. Ein Brunnen, in dessen Tiefe 96 Stufen führen. Und den hat man ausgegraben. Der ist ungefähr, oder der ist über 9 Meter breit und ich glaube 11 Meter tief. Da unten steht eine Leiter. Und da ist jemand unten. Einfach ein kleines Beispiel davon, was die Menschen für bauliche Dinge auch damals schon auf den Kopf, was sie damals schon gebaut haben. Und das war eine sehr bekannte, eine sehr berühmte Stadt. Und aber mit dieser Stadt dürfte Israel keinen Bund schließen, aber es ist doch geschehen. In der weiteren Stelle in 5. Mose 9. Ich werde es wieder mit eigenen Worten sagen müssen. In 5. Mose 9 sagt Gott zu Israel, wir können uns noch daran erinnern, das ist ja die Situation, wo sie, das ganze Buch ist ja geschrieben in glaube in Schittim oder Baal Peor, es ist die Gegend vor dem Jordan, ihr könnt euch noch erinnern, da wo die Israeliten mal aufgebrochen sind, um über den Jordan zu gehen. Und da sagte Gott zu ihnen, dass dieses ganze Land gebe ich euch. Nur denkt nicht, das ist, ich sage es mit eigenen Worten, dass es wegen euch gegeben wird, dass ihr so gut seid, deswegen bekommt ihr dieses Land. Nein, sagt Gott sehr deutlich und in diesem Text ist es zweimal betont, wegen der Gottlosigkeit der Völker, wegen der Gottlosigkeit der Völker gebe ich euch dieses Land, sagte Gott sehr eindeutig. Nicht wegen euch, nicht weil ihr so gut seid, sondern wegen der Gottlosigkeit der Völker, die da leben. Und in Josua lesen wir dann auch weiter, ich werde es auch wieder mit eigenen Worten sagen, dass keiner der Völker, die da in dieser Gegend lebten, keiner war bereit, diesen Frieden mit Israel einzugehen, da wo dieser Friede angeboten wurde, sondern es wird sehr ausdrücklich gesagt, nur die Gibeoniter, die haben mit Israel Frieden geschlossen, aber nicht die Völker der Umgebung. Nochmal zurück, es ist Gottes Aufgabe, Gottes Gebot an Israel war, dieses Land einzunehmen und an diesen Völkern sie wörtlich auch zu vernichten. Aber Gott, es fällt uns schwer, diese Worte zu lesen. Es fällt uns schwer, diese Worte zu gebrauchen. Aber das steht in der Bibel. Gott sagte in 1. Mose zu Abraham, dieses Land werde ich dir geben, das Land der Amoriter. Aber noch ist das Maß ihrer Schuld nicht voll. Aber es wird eine Zeit kommen, dann wird das Maß ihrer Schuld voll sein. Und dann werde ich sie strafen müssen. Dann werde ich sie so wie vergleichbar wie Sodom und Gomorra umbringen müssen, wegen ihrer Gottlosigkeit, wegen ihrer Sündhaftigkeit. Und ihr seid in dem Fall das Werkzeug. Aber denken wir noch dran an Gottes Geduld, an Gottes Langmut. Das ist die Stelle, die ich vorhin nannte, 1. Mose 15, wo Gott zu Abraham spricht und sagt, dass dieses Land werde ich euch geben, aber noch ist das Maß ihrer Sünde nicht voll. Gottes Langmut und Geduld. Ich hatte hier einfach ein paar Beispiele angeführt von Gottes Warnungen an diese Völker, die in diesem Gebiet gelebt haben. Wir werden nicht lange stehen bleiben, aber einfach ein paar Warnungen, die für sie, für diese Völker, die in dieser Gottlosigkeit lebten, galten. Zum Beispiel Sodom und Gomorra. Das haben die bestimmt mitgekriegt, dass Gott diese Städte bestraft hatte. Aber sie haben nicht Buße getan. Abrahams Zeugnis in ihrer Mitte. Abraham wohnte inmitten Kanaans. Sein Zeugnis war da. Es war eine Warnung an sie wegen ihrer Gottlosigkeit. Oder der Auszug aus Ägypten, die Eroberung des Landes. Immer wieder sprechen die Bewohner von diesem Land sprechen davon und wir merken, sie sind sehr gut informiert und sie wissen, wie Gott Israel aus dem Land Ägypten befreit hatte, wie Gott sie über das Schilfmeer geführt hatte, wie Gott die Fluten aufgebaut hatte, links und rechts und so weiter, wie er sie in das Land Kanaan gebracht hatte. Aber es war alles eine Warnung an diese Völker. Der Fall Jerichos, das war doch nicht zu übersehen, wie diese dicken Mauern, die uneinnehmbar galten, wie diese Mauern fallen und die Völker, diese Könige, von denen wir lasen, die haben das doch gewusst, die haben das doch mitgekriegt und die Gibeoniter, die fassen das sehr gut zusammen. Wir sind gekommen wegen eurem Gott, sagen die, wegen seinen Taten, deswegen sind wir gekommen, schließt einen Bund mit uns, das wussten die. Aber das waren auch Gottes Warnungen an die Bevölker. Gibeoniter sind ein Beispiel. Und siehe auch die Stelle in Römer 1, wo Gott sagt, wo wir in Römer 1 lesen, sie wussten davon, dass Gott da ist. Aber sie haben Gott nicht gedankt und als Folge dessen hat Gott sie dahingegeben. Und das Wort dahingegeben lesen wir in Römer 1 mehrmals. Gott hat sie dahingegeben, weil sie Gott nicht Ehre gegeben haben dafür und ihn nicht als Gott anerkannt haben und nicht seine Gebote gehört haben. Jetzt wollte ich noch mal kurz bei den beiden Königen stehen bleiben. Ich blätter einfach weiter. Das macht jetzt nicht so viel Sinn. Das ist da nicht so gut zu sehen. Aber ich habe mich sehr gewundert und dann bin ich dem etwas genauer nachgegangen. Und wir lesen in der Bibel, ich glaube, über 20 Mal die Namen dieser beiden Könige. Und diese Namen erwähnen auch die Menschen aus Gibeon. Die Namen von Sihon, dem König von Heschbon. Sihon, dem König von Heschbon. Heschbon liegt ungefähr hier. Das ist die Ostseite vom Jordan. Sihon, das war ungefähr sein Einzugsgebiet. Und Heschbon war die Königsstadt, wo er lebte. Und Og, dem König von Bashan, der zu Ashtaroth wohnte. Ashtaroth liegt, hier ist der See Genezareth, sehen wir. See Genezareth, der Jordan, der das Tote Meer mit dem See Genezareth verbindet. Und die Stadt Ashtaroth liegt ungefähr hier oben. Und das Einzugsgebiet vom König Og war hier und vom König Sihon war hier. Wie gesagt, über 20 Mal lesen wir immer wieder von diesen Königen und mindestens 6 Mal bei Josua, im Buch Josua. Und ich bin dem etwas genauer nachgegangen. Warum ist das so? Was waren das für Könige? Und wenn wir die Bibelstelle in, jetzt muss ich kurz nachgucken, in 5. Mose 2, ab Vers 24 lesen oder im zweiten Kapitel, wer das genauer nachlesen möchte, der kann das gerne tun. Da lesen wir die genauere Begebenheit, was ist da geschehen. Und da heißt es, dass als Israel aus der Wüste kam und hier durch das Gebiet des Königs Sihon durchziehen wollte, mit dem Friedensangebot an sie und mit der Bitte, die Königsstraße nur entlang zu gehen. Gott hat uns das Land Kanaan gegeben, sagte Israel. Das Land werden wir einnehmen. Aber dürfen wir nur über dein Gebiet gehen? Wir werden die Königsstraße entlang gehen. Wir gehen nicht in deine Weinberge. Wir kaufen das, was wir brauchen als Nahrung. Und wir gehen nur durch das Gebiet durch. Aber der König Sihon stellt sich ihnen und geht mit seinem Heer ihnen entgegen und ist nicht bereit, diesen Frieden ihnen anzubieten und sie durch sein Land gehen zu lassen. Und es ist interessant, sich mehr mit diesem König zu beschäftigen. Er war zum Beispiel jemand, der das Gebiet der Moabiter eingenommen hatte und sie zu Knechten gemacht hatte. Es war ein sehr, sehr, sehr barscher König, so habe ich es verstanden aus den Berichten. Sehr rebellischer König, der sehr gerne andere zu Knechten machte. Und seine Städte waren befestigt. Und von diesem König lesen wir immer wieder in der Bibel, dass er wird erwähnt. Und wie Gott diesen König in die Hand Israels gegeben hat. Und wir lesen sogar an einer Stelle, Gott hat diese Menschen aus dem Einzugsgebiet dieser Könige, diese Könige der Amoriter, Gott hat sie gejagt wie mit Hornissen gejagt. Das war letztendlich Gottes Plan, aber diese Menschen, die sind nicht bereit, die Warnungen Gottes anzunehmen, von ihrer Gottlosigkeit abzusehen, und sie stellen sich gegen Israel. Sihon, der Krieger, und Og, ist interessant, sein Name ist Langer Hals. Ich weiß nicht, wie lang sein Hals ist, aber wir lesen von ihm, ich weiß es jetzt nicht genau, welche Größe er selber hatte, aber die Bibel sagt es ganz genau, dass sein Bett 9 Mannesellen lang war. Das sind ungefähr 4,5 Meter und 4 Ellen breit, 2 Meter ungefähr, 2 mal 4, 2 mal 4,5 Meter. Das ist ja fast wie ein Fußballfeld. Ein Riese, es war ein Riese. Es war ein Nachkomme der Riesen, der als König in diesem Gebiet, als Og, der König von Basan. Aber an einer anderen Stelle nennt man die beiden Könige der Amoriter. Zwei Könige der Amoriter. Og im Norden und Sihon im Süden. Und auch da im Norden lesen wir, es waren 60 befestigte Städte, die galten uneinnehmbar. Und es waren noch andere Städte da, aber auch dieser König stellt sich gegen Israel und Israel nimmt, erobert sein Land. Und das hat, wie ein Lauffeuer hat sich das verbreitet. Und als die Menschen von Gibeon kamen, dann haben sie genauso wie die Hure Rahab oder die anderen, die das erwähnten, die sagten das immer wieder. Wir wissen, wie Gott euch aus Ägypten geführt hat und wir wissen, wie Gott euch das Land von Sihon und Og gegeben hat. Das ist nicht normal. Das kann kein normales Heer machen. Und deswegen wissen wir, dass Gott auf eurer Seite ist. Ich muss einmal gucken. Oh, die Zeit ist fortgeschritten. Ich muss ein bisschen schneller gehen. Aber jetzt kommen diese Männer von Gibeon und sind bereit oder mit List und Trug haben sie den Bund mit Israel schließen können, mit List und Trug. Wir können es nicht nachvollziehen, Gottes Gebot war klar, stand klar da, aber Israel schließt den Bund mit den Gibeonitern und Gott bekennt sich zu diesem Bund und auch später, als der König Saul, die einige von den, oder ich weiß nicht, wie stark er Gibeon angegriffen hat und einige von ihnen umgebracht hatte, dann hat Gott an das Land Israel eine Hungersnot gesandt als Strafe dafür, weil sie haben einen Bund mit ihnen geschlossen, sie zwar zu Knechten und Holzfäller und Wasserträgern für den Altar gemacht, aber es war ein Bund und der galt auch in den Augen Gottes, auch wenn da Gott das ausdrücklich verboten hatte. Ich kann das nicht erklären. Es ist offensichtlich Glaube in diesen Männern da. Sie sagen, wir sind wegen eurem Gott gekommen. Euer Gott, der hat das gemacht. Es geht nicht anders. Sihon, Og, die Ägypter, das geht nicht anders. Lasst uns einen Bund schließen. Ein Bund, ein Vertrag, ein Friedensvertrag, dass ihr uns nichts antut. Die Enttäuschung Israels war groß. Aber Gott bekannte sich zu diesem Bund weiter. Und Gott schenkte ihnen Gnade. Er bekannte sich zu dem Bund und schenkt ihnen Gnade. Hier hatte ich nochmal Gottes Gnade an diese Menschen. Siehe, die Hure Rahab, ihr Glaube, ihr Vertrauen. Gottes Antwort auf die Bitte um Sodom, Gott hört, Gott antwortet. Siehe die Gibeoniter oder die Stadt Ninive, da wo Heiden von ihrer Gottlosigkeit abkehrten und Buße taten vor Gott, da hat Gott ihnen Gnade geschenkt. Aber jetzt kommen wir nochmal zu dieser Entscheidung von den Israeliten, zu dieser Entscheidung, diesen Bund zu schließen. Da wollte ich nochmal kurz stehen bleiben. Die Entscheidung ist gefallen und sie wussten ganz genau, mit den Völkern, die in ihrer unmittelbaren Nähe wohnen, dürften sie keinen Bund schließen. Das wusste Josua, das wussten die Fürsten Israels. Und das galt auch. Aber sie haben hier den Gibeonitern geglaubt, sie haben ihr Brot genommen, sich das angeguckt, das war wirklich verschimmelt, die Säcke und Schuhe und Kleider waren wirklich abgenutzt und sie haben dem geglaubt. Und sie haben, und hier steht das sehr eindeutig und traurig, sie haben den Herrn nicht gefragt, den Herrn haben sie nicht gefragt. Gottes Wille, wie erkenne ich den Gottes Wille in meinem Alltag? Schade. Ist hier wieder nicht gut zu sehen. Wie erkenne ich Gottes Willen im Allgemeinen? Was ist Gottes Wille im Allgemeinen für uns heute? Für sie damals galt Gottes Wille, ihr dürft nicht einen Bund schließen mit Völkern, die in eurer Nähe wohnen. Was ist Gottes Wille für uns heute? wo wir nicht nachfragen brauchen, ist vielleicht gut, dass wir es nicht sehen, dass wir es ein bisschen vielleicht zusammentragen. Was ist Gottes Wille, wo wir nicht nachfragen dürfen, der steht und der nicht unwandelbar ist? Vielleicht können wir hier kurz was zusammentragen. Ja, geht er? Kann ich den weiterreichen? Noch nicht. Ja, wer meldet sich? Was ist Gottes Wille? Geht er nicht? Ja, doch, jetzt. Was ist Gottes Wille? Einfach ein paar Dinge, die uns so an der Oberfläche liegen, wo wir überhaupt nicht nachfragen brauchen. Was möchte Gott von uns? Ja, Gottes, dass Menschen glauben, Gott will nicht, dass Menschen verloren gehen. Das ist sein Wille, sein allgemeiner Wille, sondern dass sie Buße tun und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Meintest du das? Ja, das, okay. Was möchte Gott noch, wo wir nicht nachfragen brauchen? Ich reich's gerne weiter. Danke. Dankbarkeit. Und dann geht es noch weiter für alles. Und alles ist viel. Alles ist alles. Seid dankbar. Alle Zeit. Für alles. Betet. Da brauchen wir nicht nachfragen. Und jedes Mal, wenn ich mich von einer Undankbarkeit und Murren hinreißen lasse und Unzufriedenheit, dann weiß ich ganz genau, ich lebe jetzt nicht im Willen meines Herrn. Seid ihr einverstanden? Auch wenn mir das nicht passt. Was ist noch Gottes Wille? Ganz klar, wo wir nicht nachfragen brauchen. Dankbarkeit. Menschen Buße tun, Menschen zum Glauben kommen, ja. Liebet eure Feinde. Ja. Und sammelt, wie ist das, feurige Kohle durch gute Werke auf ihrem Haupt. Liebt eure Feinde. Okay, damit ihr den Willen Gottes tut. Okay, gut. Danke. Tja, was will Gott von uns? Wo brauchen wir nichts nachfragen? Und das ist immer noch das erste Gebot. Da hat sich nichts dran verändert. Immer noch das erste Gebot, liebe Gott von deinem ganzen Herzen, von deiner ganzen Seele, von deiner ganzen Kraft. Das steht genauso, heute wie gestern. Einer trage die Last des anderen. Das Anliegen meines Bruders darf mir nicht egal sein. Merken wir, wie viele Dinge es sind, wo wir überhaupt nicht nachfragen brauchen. Und man merkt das immer wieder, und auch uns, die wir im Mittelalter stehen oder älter werden, beschäftigt der Wille Gottes sehr, aber man merkt das immer wieder, ganz besonders bei jungen Menschen. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? In den meisten Dingen brauche ich gar nicht nachfragen. Da soll ich ins Wort Gottes reinschauen, und da kann ich gucken, die Entscheidungen, die ich demnächst zu treffen habe, passen die in diesen seinen Willen hinein. Ja, hier nochmal ein Grundsatz, und da finde ich die Stelle im Römerbrief im 12. Kapitel sehr, sehr zentral in Bezug auf Wille Gottes erkennen. Ich lese die Verse, ich gucke mal, wie viel Zeit haben wir noch? Ein paar Minuten haben wir noch. Römer 12, die ersten Verse. Ich lese diese Stelle. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Ermahnungen Gottes eure Leiber darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, auf das ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes sei. das Gute und das Wohlgefällige und das Vollkommene. Ist das nicht eine sehr, sehr zentrale Stelle, was viele, viele Fragen beantwortet, gerade in dieser Beziehung? Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Den Willen Gottes kannst du nicht in einer jetzigen, jetzt weißt du, jetzt ist das so wichtig, jetzt ist er so zentral, jetzt muss ich das wissen, was will Gott, soll ich links oder rechts gehen? Dieses erkennen zu können, setzt etwas voraus, ein Leben zu führen mit Gott, sein Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Und der Römerbrief, der ist so zentral, und diese Stelle, die basiert auch auf den Worten davor. Wenn das so ist, sagt Paulus, dann ist das einzig Vernünftige, was wir machen können, unser Leben Gott zur Verfügung zu stellen, Gott Herr sein lassen über unser Leben und nicht gleichförmig zu sein dieser Welt. Denn die Welt drückt auf uns immer den gleichen Stempel. Und da sollen alle gleich denken, gleich in die gleiche Richtung gehen. Und da sind die Medien doch sehr, sehr stark dabei, uns so zu formen. Aber die Bibel sagt, seid nicht gleichförmig dieser Welt und stellt euch Gott zur Verfügung. Warum ist das so wichtig? Damit ihr den Willen Gottes erkennen könnt, was möchte Gott in eurem Leben, den guten und den vollkommenen Willen. Aber genauso wie damals beim Volk Israel, es war der allgemeine Wille Gottes bekannt. Gott sagte, ihr dürft das nicht. Ihr dürft nicht einen Bund schließen. Aber jetzt kam die konkrete Situation und jetzt wussten sie nicht, kommen diese Menschen aus diesem Land, sind sie unsere Nachbarn oder kommen sie aus einer weiten Ferne? Und sie haben ihr Brot untersucht und haben sich entschieden, die kommen aus der weiten Ferne und haben hier einen großen Fehler getan. Aber diese Entscheidung, die hatte Folgen, Generationen später. Und dieser Bund mit den Gibeonitern, der stand. Und wir finden diese Menschen, die aus Gibeon stammen, unter den Helden von David, unter den 30 Helden, bei einer, und da steht es, und das war ein Gibeoniter, und sein Herz war wie ein Herz eines Löwen, unter den 30 Helden. Gibeoniter haben bei dem Bau der Mauern geholfen, als Nehemia die Mauern um Jerusalem neu aufbaute, und so weiter. Das Volk, das dürfte da leben. Israel hat mit ihnen einen Bund geschlossen. Und trotzdem, zu der Situation, sie hätten in der Situation den Herrn befragen sollen. Was ist dein Wille jetzt in dieser konkreten Situation? Auch die Fragen stellen wir uns in unserem Alltag. Prüfe die Zeichen. Was ist Gottes Wille für mich jetzt ganz, ganz konkret in dieser Situation? Und ich finde das so gut, dass die Bibel neben dem allgemeinen Willen Gottes, neben den Grundlagen, um den Willen Gottes zu verstehen, und die Grundlage ist, nicht gleichförmig der Welt zu sein und sich Gott zur Verfügung zu stellen, unsere Leibe, unseren Körper, die Glieder unseres Körpers, Gott zur Verfügung zu stellen. Das ist die Voraussetzung dafür. Aber es gibt Dinge in meinem Alltag, wo ich ganz konkret in dieser Situation entscheiden muss, soll ich links oder rechts gehen, wie damals, kommen die von weit oder sind die unsere Nachbarn? Und dann heißt das, prüfe die Zeichen. Die Bibel lehrt uns, Kolosser Kapitel 1, ich werde den Vers jetzt nicht nennen, weil ich den jetzt nicht genau weiß, aber im ersten Kapitel Kolosser 1 heißt es, betet füreinander, damit ihr den Willen Gottes erkennen könnt. Das heißt, es ist gut, wenn wir füreinander beten. Und wenn einer von uns sich damit beschäftigt, was soll ich jetzt tun? Such dir jemand, mit dem du zusammen beten kannst. Betet, dass ihr den Willen Gottes erkennen könnt. Ich habe hier einiges aufgezählt. Was sind die Umstände um dich herum? Ich sag mal, wenn einer ein schweres Gebrechen hat an seinem Körper, dann kann er nicht, ein junger Mensch, ich kenne einen, der sagt, ich will unbedingt bei der Bundeswehr, ich will Soldat sein. Aber er ist krank, er hat ein körperliches Gebrechen und seine Umstände sagen ihm, das wird nicht möglich sein. Deine Umstände sagen, das wird nicht möglich sein. Ich werde jetzt nicht alles aufzählen. Ein Punkt, der auch mir immer wieder wichtig war in entscheidenden Wendungen, die ich in meinem Leben einschlagen wollte und musste. Und ich kann sagen, und ich bin damit sehr, sehr einverstanden, es sind nicht viele Entscheidungen, persönliche Entscheidungen, die wir zu treffen haben, die unser ganzes weitere Leben dann prägen werden. Wahrscheinlich kann man die auf einer Hand zählen, vielleicht auf zwei Händen. Entscheidungen, die sehr, sehr richtungsweisend sind, die unser ganzes weitere Leben prägen. Und ich fand das sehr, sehr, ich einfach zeugnishaft will ich das sagen, dann, wenn ich mich das beschäftigt hat, wenn ich mit Menschen, die geistliche Reife hatten, wenn ich mit ihnen sprach darüber, wenn ich mit denen zusammen betete, wenn ich selber dafür betete, dann merkte ich, das Eigentliche, was mir dabei half, die Entscheidung so oder so zu treffen, war der innere Friede. Und einfach, während ich darüber gebetete, einfach sagt eure Anliegen vor Gott, sagt die Bibel, und der Friede Gottes wird eure Herzen und eure Sinne bewachen in Christus Jesus. Und wenn Friede mein Herz erfüllt, ist das auch kann das ein sehr gutes Zeichen sein, dafür den Weg jetzt nach links oder nach rechts einzuschlagen in meiner persönlichen Führung. Und nochmal, es kann sehr, sehr gut das Wort Gottes sein, auch in einer ganz persönlichen und konkreten Situation. Wir sprachen davon, in vielen Dingen brauche ich nicht nachfragen, es ist klar, der allgemeine Wille Gottes ist bekannt, aber es gibt Dinge, wo ich vielleicht durch das Lesen der Bibel, und das hört man immer wieder, das hat mir jetzt geholfen und ich bin zu der Überzeugung gekommen, die Entscheidung muss ich jetzt treffen. Aber das, was wir hören und das, was wir als Stimme Gottes verstehen, und Jesus sagt sehr eindeutig, meine Schafe kennen meine Stimme, die kennen die. Und das, was wir als Stimme Gottes hören, das wird sich nie mit dem Wort Gottes überschneiden. Es wird immer mit dem Wort Gottes übereinstimmen. Und Gott möchte uns führen durchs Leben. Gott möchte uns leiten. Gott möchte uns, sagt er sogar, mit seinen Augen leiten. Vorausgesetzt ist, dass wir in diese Augen schauen, dass wir unser Leben nach ihm ausrichten, damit wir auch in einer ganz persönlichen und konkreten Situation seinen Willen erkennen können. Lass uns noch gemeinsam beten. Wer laut beten möchte, können wir gerne tun. Ich schließe dann noch ab. Vater, und wenn wir so vor dir im Gebet stehen, so möchte ich dich von Herzen bitten, dass du uns ein tiefes Verlangen schenkst, deinen Willen zu tun. Diese Grundbereitschaft, das zu tun, was du uns sagst, was du in deinem Wort gesagt hast oder was du in unserer ganz persönlichen Situation, wie du uns leiten willst. Hilf du uns, ein Leben zu führen, ein Leben in der Heiligung, im Gehorsam dir und deinem Wort gegenüber, in Liebe zu dir und in Liebe zu unseren Nächsten, Herr. Das ist dein Wille, du wolltest das, und hilf uns, dieses Leben zu führen zu deiner Ehre. Und danke dafür, dass es möglich ist, dass du uns deinen Willen offenbarst, dass du uns bewahrst davor, der Welt gleichförmig zu werden, sondern du gestaltest uns um in dein Ebenbild, Herr Jesus. Und du möchtest uns leiten in unseren ganz persönlichen Anliegen und Situationen. Danke dafür, das ist so ein großes Vorrecht. Das ist so eine große Gnade, von dir geleitet zu werden, der du unser Ende genauso gut kennst wie den Anfang unseres Lebens. Ich danke dir dafür. Bitte entlasse du uns in diesem Sinne und in deinem Frieden. Und dein Name sei gepriesen. Amen. Amen.